Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Mit dem Wochenspruch für die neue Woche aus Matthäus 11, Vers 28, darf ich euch heute Morgen alle zum Gottesdienst am zweiten Sonntag nach Trinitatis ganz herzlich begrüßen. Begrüßen möchte ich auch alle, die den Gottesdienst zu Hause hören werden. Ich wünsche euch allen eine gesegnete Woche. Abzukündigen ist noch Folgendes. Am Montag um 19.15 Uhr trifft sich der Gebetskreis und um 20 Uhr ist Chorstunde. Am Mittwoch um 19 Uhr Elternabend für die Eltern der neuen Konfis im evangelischen Gemeindehaus in Breitscheid. Mittwoch 19 Uhr in Breitscheid. Am Donnerstag um 19.30 Uhr trifft sich der Gebetskreis in Breitscheid. Freitag um 9 Uhr ist Bibelwalking, Treffpunkt Hof Gut Neustadt. Und um 17.30 Uhr CVJM Jungschar, auch in Breitscheid. Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten am kommenden Sonntag um 9.30 Uhr in Breitscheid und um 11 Uhr in Medenbach. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag betrug 37 Euro für den Deutschen Evangelischen Kirchentag und 17 Euro für die eigene Gemeinde. Ganz herzlichen Dank dafür. Gott segne die Verwendung der Gaben und die Gebenden. Die heutige Kollekte ist für die Organisation von Open Doors bestimmt. In den Ländern Burkina Faso, Nigeria, Kongo, Ruanda, Kenia und Tansania sind in den letzten Jahren immer mehr Christinnen und Christen auf der Flucht vor extremistischen Kämpfern, die christliche Dörfer gezielt angreifen, Menschen ermorden und Kirchen niederbrennen. Die Flüchtlinge werden von christlichen Gemeinden in anderen Landesteilen aufgenommen, die aber selbst meist zur ärmeren Bevölkerungsschicht gehören. Mit unserer Kollekte heute wollen wir ein Zeichen der Verbundenheit setzen. Wir geben das Geld der Organisation Open Doors, die diese traumatisierten Geschwister in vielerlei Hinsicht unterstützen und auf deren Schicksal unermüdlich hinweisen. Lasst uns nun Lied Nummer 440, die Verse 1 bis 4 zusammen singen.
Wie viel von der Sehnsucht Gottes steckt in uns? Wie viel wissen wir von der Sehnsucht Gottes? Darum soll es in diesem Gottesdienst gehen. Und wir feiern ihn im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und jetzt sprechen wir miteinander den Psalm, und da muss ich heute gar nicht hier vorne agieren.
Ja, Doris und ich wollen heute abwechselnd mit euch den Psalm lesen, den Psalm 36. Ich finde den im Gesangbuch unter der Nummer 719. Die Männer lesen mit mir und wir fangen auch an, und die Damen dann mit der Doris gemeinsam. Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen.
Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren.
Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben.
Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom.
Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Lasst uns diesen Herrn anbeten.
Mit diesem Psalmwort im Rücken beten wir und bekennen: Du, Gott, bist himmlisch gut. Mit deinem Sohn Jesus hast du uns all deine Liebe geschenkt. Wir konnten uns das Leben mit dir nicht verdienen. Du schenkst es uns aus lauter Gnade und Barmherzigkeit. Du bist Quelle unserer Freude und unser Licht an den dunklen Tagen. Dass wir von dir viel mehr reden und dich loben, darum bitten wir: Heiliger Geist, hilf uns. Kyrie eleison.
Eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Spricht der Heilige: Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Lasst uns Gott ehren.
Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen.
Jesus, du lädst uns ein. Heil willst du uns schenken. Heil für den Körper und Heil für den Geist und die Seele. Lass uns hören und mit dem Herzen verstehen. Amen. Jetzt hören wir die Lesung.
Ich lese aus Jesaja 55, die Verse 1 bis 7. Auf geht zum Wasser, all ihr Dürstenden, und die ihr kein Silber habt, geht, kauft Getreide und esst und geht, kauft Getreide nicht nur für Silber und Wein und Milch, nicht für Geld. Warum bietet ihr Silber für etwas, das kein Brot ist, und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? So hört mir zu und esst Gutes, damit ihr eure Freude habt am Fett. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört, dann werdet ihr leben und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen. Die unverbrüchlichen Gnaden erweise für David. Sie zum Zeugen für Völker habe ich ihn gemacht, zum Fürsten und Gebieter von Völkern. Sieh, du wirst eine Nation rufen, die du nicht kennst, und eine Nation, die dich nicht kannte. Sie werden zu dir eilen um den Herrn deines Gottes, um des heiligen Israels willen, denn er hat dich verherrlicht. Suche den Herrn, da er sich finden lässt, ruft ihn, da er nahe ist. Der Frevler verlasse seinen Weg und der Mann des Unheils seine Gedanken, und zum Herrn kehre er zurück. Dann wird dieser sich seiner erbarmen zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Hier endet die Lesung. Herr, dein Wort sei meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinen Wegen. Halleluja.
Wir antworten auf die Lesung mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Thank you.
Predigttext an diesem Sonntag steht im Evangelium des Lukas im 14. Kapitel. Ich lese ab dem Satz 15 nach der neuen Genfer Übersetzung. Einer der Gäste rief Jesus zu: Glücklich, wer am Festmahl im Reich Gottes teilnehmen darf. Jesus antwortete ihm mit einem Gleichnis. Er sagte, ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als es dann soweit war, schickte er seinen Diener und ließ den Gästen sagen: Komm, alles ist bereitet. Doch jetzt brachte einer nach dem anderen eine Entschuldigung vor. Der erste sagte: Ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hingehen und den besichtigen. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte: Ich habe 5 Ochsengespanne gekauft und gehe sie mir jetzt genauer ansehen. Bitte entschuldige mich. Und ein dritter sagte: Ich habe gerade erst geheiratet, ich kann nicht kommen. Der Diener kam zu seinem Herrn zurück und berichtete ihm das alles. Da wurde der Herr zornig und befahl: Geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen, die Behinderten, die Blinden und die Gelähmten herein. Bald darauf meldete der Diener: Herr, was du befohlen hast, ist ausgeführt, aber es ist noch mehr Platz vorhanden. Da befahl ihm der Herr: Geh auf die Feldwege und an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, zu kommen, damit mein Haus voll wird. Denn eines sage ich euch: Von jenen Leuten, die ursprünglich eingeladen waren, wird keiner etwas von meinem Festessen bekommen. Gott, gib du uns ein Herz für dein Wort und Worte für unser Herz. Von Gott, geliebte Gemeinde, wir haben gelernt, dass man gut hinhören muss, wenn Jesus gleichnishafte Geschichten erzählt. Und vielleicht ist dieses Mal sogar der Ort wichtig, an dem Jesus die Geschichte erzählt. Und darum lese ich noch den ersten Satz des Kapitels 14 und auch einen kurzen Abschnitt ab dem Satz 12, der unmittelbar vor dem Predigttext steht. An einem Schabbat war Jesus zum Essen im Haus eines führenden Pharisäers eingeladen. Er wurde aufmerksam beobachtet. Dann geschah etwas und danach wandte sich Jesus zu dem, der ihn eingeladen hatte und sagte: Wenn du Gäste einladen willst, ob zu einer einfachen Mahlzeit oder zu einem großen Essen, dann lad dazu nicht nur deine Freunde, deine Brüder, sonstige Verwandten oder reiche Nachbarn ein. Sie würden dich wieder einladen und das wäre dann die ganze Belohnung. Nein, lade Arme, Behinderte, Gelähmte und Blinde ein, wenn du ein Essen gibst. Dann bist du glücklich zu preisen, denn sie können es dir nicht vergelten. Dafür wird es dir bei der Auferstehung der Gerechten vergolten werden. Die Menschen, die Jesu Geschichte als Erste hören, sind also Gäste. Sie sitzen zu Tisch, korrekterweise muss ich sagen, sie liegen zu Tisch, denn so war das in den vornehmen Häusern wohl im ganzen Römischen Reich üblich. Die Mehrzahl der Gäste, das wird auch erzählt, gehört der Religionspartei der Pharisäer an. Dass Jesus dort eingeladen ist, mag schon verwundern, denn die führenden Mitglieder dieser Partei lehnten die Lehre von Jesus ab. Gut möglich, dass diese Einladung erfolgte, um Jesus eine Falle zu stellen. Aber vielleicht ist auch genau das Gegenteil der Fall. Vielleicht ist der Gastgeber ein Parteigenosse, der genau nicht auf der offiziellen Parteilinie liegt und dazu auch öffentlich steht. Kommt in unserer Zeit nicht mehr vor. Wie auch immer, Jesus ist der Einladung gefolgt, aber er ist wieder einmal überhaupt nicht angepasst. Ein Wohlfühlabend ist es jedenfalls nicht geworden. Und die Geschichte von Jesus ist auch für uns heute nicht zum Wohlfühlen geeignet. Schauen wir mal näher hin. Wir haben vier Personen: den Gastgeber, den Eingeladenen, den Boten oder Diener und den Unbeachteten am Rand der Gesellschaft. Die Einladung ist klar, es geht um das Leben in Gemeinschaft mit Gott. Welche Rolle fällt uns dabei zu? Die Eingeladenen spielen jedenfalls eine wichtige Rolle. Sie kennen den Gastgeber, sie kennen Gott. Und sie stehen alle mitten im Leben, so wie Gott ja auch mitten im Leben ist. Man könnte auch sagen, dass er die Mitte des Lebens ist. Und nun ruft er sie zu sich. Die Frage ist, wohin ruft er dich denn? Ruft er dich in die Kirche? Die Kirche kommt in der Geschichte gar nicht vor. Ruft er dich zum Beten? Davon wird in der Geschichte auch nichts gesagt. Aber wozu ruft er dich? In den 70er Jahren gab es ein geistliches Lied, das in christlichen Kreisen viel gesungen wurde. Und darin hieß es: Unser Leben sei ein Fest, Jesu Geist in unserer Mitte, Jesu Werk in unseren Händen, Jesu Geist in unseren Werken. Unser Leben sei ein Fest an diesem Morgen und jeden Tag. Unser Leben sei ein Fest. Das ist eine spannende Interpretation der Erzählung. Jesus lädt uns nicht zum Essen am Feierabend. Er lädt dich zum Leben ein. Dein Leben soll mit ihm ein Fest sein. Gottes Einladung bezieht sich nicht auf die eine Stunde am Sonntagmorgen. Er meint das Leben. Wenn du deine Einkäufe erledigst, deiner täglichen Arbeit nachgehst, liebst, heiratest, Kinder erziehst, Alte besuchst, Musik hörst, mit dem Nachbarn schwätzt, da möchte er überall dabei sein. Was denkst du dazu? Ist dir das zu viel Gott? Klammerst du in bestimmten Momenten deines Lebens und deiner Tage die Einladung Gottes zu einem Leben mit ihm wie aus? Das jedenfalls tun die Eingeladenen in der Geschichte. Bin ich ihnen gleich? Ist das die Haltung, die ich gegenüber Gott habe? Schön, dass wir uns kennen. Wir sehen uns am Sonntag. Und natürlich bei jedem der Festtage. Aber ansonsten habe ich auch noch anderes zu tun. Da möchte man doch einwenden, der Alltag ist doch kein Fest. Doch höre, für Gott ist es ein Fest, mit dir zusammen zu sein. Also, da gibt es aber noch einiges dazu zu sagen. Prima. Es würde mich freuen, wenn wir in einen Austausch untereinander über die Sehnsucht Gottes nach uns kämen. Vielleicht könnten wir uns in der Rolle des Boten, des Dieners sehen. Wie stellst du dir diese Aufgabe vor? Dieser Mensch muss jedenfalls gut hören. Er oder sie hört die Stimme des Herrn. Die Boten wissen genau, zu wem sie gehen sollen. Sie wissen auch und sind auch überzeugt, dass sie eine gute Einladung zu überbringen haben. Sie werden ihre Einladung herzlich und gewinnend an den Mann oder die Frau bringen. Und sie werden die Absagen der Menschen nicht gleichmütig hinnehmen. Sie müssen aber auch flexibel sein. Ihr Botendienst bringt Sie an ungewohnte Orte und ins Gespräch mit merkwürdigen Leuten. Sie machen den Wunsch Ihres Herrn zum eigenen Wunsch. Wenn er will, dass sein Haus nicht leer bleibt, dann wollen Sie das auch. Ist Ihnen das aufgefallen in der Geschichte? Der Bote hat den Auftrag ausgefüllt und sagt dann aber, das Haus sei noch nicht voll. Der hat also voll verstanden, worum es seinem Herrn geht. Botenleben ist anstrengend. Immer bist du unterwegs. Und immer bist du im Dienst. Der Wille deines Herrn geht dir über alles. Und du gehörst dir nicht selbst, sondern deine Kraft ist bedingungslos in Gottes Dienst gestellt. Boten Gottes suchen sich ihren Dienst nicht aus. Sie sind zu diesem Dienst berufen. Weißt du, wie viele von Gott als Boten berufen wurden und sich noch immer nicht auf den Weg gemacht haben? Die dritte Rolle im Gleichnis sind die Leute am Rand der Gesellschaft. Jesus erzählt, dass es die Leute am Rand der Gesellschaft sind, mit denen Gott das Fest des Lebens feiern wird. Diese Leute wird er um sich haben. Denen gilt seine ganze Fürsorge. Wie viele aber von den Leuten am Rand der Gesellschaft sind unter uns? Sind wir nicht gerne bürgerliche Mitte? Mir ist ganz unwohl, wenn ich über diese Rolle nachdenke. Die Geschwister in der Verfolgung, die sind am Rand der Gesellschaft. Da werden sie nämlich hingedrängt in den Ländern, in denen man den christlichen Glauben verfolgt. Ganz systematisch grenzt man sie dort aus. Einfach, weil sie an Jesus glauben und sich dazu auch bekennen, wenn man ihnen sagt, hör auf damit. Jesus hat an einer anderen Stelle vorausgesagt, dass man die Leute seiner Nachfolge verfolgen wird. Nach Jesu Vorstellung gehört Leiden zur Nachfolge. Haben wir dieselben Vorstellungen wie Jesus? Für das Wohlstandschristentum finden wir eigentlich keine biblische Grundlage. Kirche, wie ich sie kennengelernt habe und kenne, hat ja ein großes Herz für den diakonischen Dienst an armen Menschen. Eigenartigerweise hat Kirche aber zugleich eine große Scheu, den diakonischen Dienst mit einer Einladung zum Leben mit Jesus zu verbinden. Ich habe viele engagierte Menschen im Dienst der kirchlichen Diakonie kennengelernt. Sehr selten war jemand unter ihnen, der oder die von der eigenen persönlichen Beziehung zu Jesus sprach. Aber in der Erzählung von Jesus wird den Menschen am Rand der Gesellschaft kein Care-Paket vorbeigebracht. Sie werden nicht mit Essen versorgt und dann ihrem weiteren Schicksal überlassen. Sie werden in das Haus des Gastgebers geführt. Mit ihnen will der Gastgeber, mit ihnen will Gott Gemeinschaft haben. Bleibt noch die Rolle des Gastgebers. Aber die ist ja eigentlich besetzt. Wer anders als Gott könnte sie ausfüllen? Doch was ist eigentlich mit dem Zuhause des Gastgebers? Der Apostel Petrus hat einmal einen ganz spannenden Gedanken gehabt und ihn aufgeschrieben. Er schreibt: Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. 1. Petrusbrief, 2. Kapitel, Satz 5. Ich lese den nochmal. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Die Gemeinde wird der Ort sein, den Gott erbaut und mit seinem Geist füllt. Sie soll als Haus Gottes dienen, lebendig. Dazu bedarf es Christinnen und Christen, die sich als solche lebendigen Steine gebrauchen lassen. Gegenwärtig sind es viel zu wenige Menschen in den Gemeinden in ganz Deutschland, die sich als lebendige Steine in Dienst nehmen lassen. Die große Mehrheit sieht entweder keine Möglichkeit oder gar keine Notwendigkeit, sich für das lebendige Haus Gottes zur Verfügung zu stellen. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir alle uns nach Menschen sehnen, die Jesus in den Mittelpunkt des Lebens stellen. Wir alle sehnen uns nach Menschen, die Aufgaben in der Gemeinde Jesu Christi fragen. Wir sehnen uns nach Menschen, die Hand in Hand dafür arbeiten, dass Familien sich in unserer Gemeinde willkommen fühlen, dass Jugendliche sich in unserer Gemeinde zu Hause fühlen, dass Alte sich in unserer Gemeinde geborgen fühlen. Sollen diese Menschen von irgendwoher hierher gezogen kommen, die so lebendig sind? Oder sind wir selbst diese Menschen? Es ist an der Zeit, dass wir von der Sehnsucht Gottes reden und dass wir darauf sehen, dass unsere Sehnsucht sich mit der Sehnsucht Gottes deckt. Und dass diese Sehnsucht Gottes in unserer Gemeinde um sich greift. Dieses Gleichnis von Jesus will eines ganz sicher. Als Gemeinde sollen wir wissen, dass die Sehnsucht Gottes mit seinen Menschen zu leben, auch für Breitscheid und Medenbach gilt. Bitten wir darum den Heiligen Geist, dass die Sehnsucht Gottes wie ein Feuer unter uns zu brennen beginnt. Amen. Wir beten. Heiliger Gott, wir wollen gerne einladende Gemeinde sein, aber wie macht man das? Du, Heiliger Geist, hast Ideen dafür, Ideen, die nach Medenbach passen. Lass uns gehorsam sein. Lass uns einklinken in die Sehnsucht Gottes. Erfülle du uns. Wir brauchen dich dazu. Schenke uns eine Erweckung hier und an vielen Orten in unserem Land. Und schenke uns, himmlischer Vater, Menschen im Westen, die trotz allen Widerstands einen Frieden mit Russland finden wollen und können. Und ich bitte dich, Jesus, berühre das Gewissen unserer politischen Kaste in Berlin. Tesfay, der Mann aus Eritrea, ist gestorben. 10 Jahre lang haben sie ihn wegen seines Glaubens im Gefängnis festgehalten. Dort ist er sehr krank geworden und jetzt, nachdem man ihn freigelassen hat, ist er kurze Zeit später verstorben. Wir bitten dich um Trost für seine Familie. Und wir bitten dich für seine Mitgefangenen, die auch um ihres Glaubens willen im Gefängnis sind, um Stärke jeden Tag, um Erinnerung an dein gutes Wort jeden Tag. Ermutige du sie. Wir wollen sie nicht vergessen. Und nun beten wir in der Stille. Lasst uns nun weiter beten mit den Worten des Vaterunser. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun danket all und bringet ihr das Lied 322. Davon singen wir jetzt 6 Strophen.
Jesus Christus, du guter Hirte, du suchst Verlorenen und bringst die Verirrten zurück. Du kennst sie. Bewahre sie vor dem Bösen. Lass nicht zu, dass die Mächte Satans und der Gewalt sie beherrschen. Schärfe ihr Sinnen. Gewissen, schmeck in ihnen Freude an Retten und den Flüchtlingen bei. Kehre bei mir zu deinem Frieden. Wir rufen dich an. Jesus Christus, du guter Hirte, deine Gerechtigkeit ist groß. Ermute die Friedensstifter. Bekleide die Kranken, alle, die sie pflegen. Tröste sie. Wecke in ihnen die Hoffnung auf Verstehen und das ewige Leben. Wir rufen dich an. Jesus Christus, du Hirte, du führst deine Gute, du begleitest unsere Kinder, begeistert alle, die in diesen Wochen konfirmiert werden. Bestärke die Erwachsenen, damit sie dein Wort und deinen Frieden abgeben. Segne deine Gemeinde, ihr liebt dir und dem Leben. Wir rufen dich an. Guter und Behütende suchst du unter uns, Menschen. Gott, du wahrer Hirte deines Volkes, du sollst nie verloren geben. Wir sind oft geschickt, deine Zuwendung zu zeugen und deine Botschaft zu verbreiten. Weil du uns gerufen hast, darum bitten wir uns Geist und ruf dich an. Schenk uns allen in deinen Dienst den Geist der Liebe, dass wir unser Tun und Reden deine Wahrheit den Weg breiten und Menschen aus dem Abseits wieder einen Weg ins Leben finden. Wir rufen an. Aber auch uns, wenn wir selbst uns verlieren und Glück in Gegenwart. Und wo sie andere verlieren durch Lieblosigkeit, durch Trägheit und verlöschte Hoffnung, schick uns auf die Suche nach ihnen. Das Gut hat uns alle, Junge und Alte, Sorgte und Lachende, Tätige und Behinderte, Lebensvolle und Sterbende, und führe uns als Menschen, die getragen sind von dir. Wir rufen dich an. Lass Frieden werden, Gott, bei uns und durch uns gerettet. Die zu seiner ewigen Nähe und Geborgenheit schon in dieser Zeit und öffnet zu vertrauen, was ihm geschieht. Damit wir Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn, und